Hallo, bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis von uns. Gleich zu Beginn dieser Folge geht es um den Tod und um die Beisetzung eines Kindes. Und da möchten wir euch nicht unvorbereitet reinstolpern lassen. Podcast aus dem Kölner Norden. Agnes trifft.
Und mir gegenüber steht die wunderbare
Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht
Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes. Und wir befinden uns hier auf im ersten Stock sozusagen der Agneskirche in unserem kleinen, aber feinen Podcaststudio und nehmen die gefühlt, keine Ahnung, 85. Folge
vermutlich
unseres Podcasts auf. Agnes trifft und heute haben wir überlegt, morgen ist Christi Himmelfahrt, deswegen dachten wir, trifft Agnes den Himmel.
Der Himmel, ja. Mir fallen sofort Flüche ein. Ist vielleicht auch ein seltsamer Weg, den Podcast zu beginnen, aber so Himmel, Arsch und Zwirn fällt mir als erstes ein. Und
super.
Auch Himmel, Herrgott und Himmel, Donnerwetter und du lieber Himmel.
Ja.
Aber auf das Thema sind wir eigentlich auf ganz anderem Wege gekommen.
Ja.
Erzähl mal vom Himmel, Peter.
Ja, der Himmel ist ja so ein bisschen auch, gehört zu meinem Handwerkszeug, würde ich sagen. Also ich komme nämlich heute vom Friedhof und im Prinzip stand der Pede, vor 2 Stunden war ich noch auf dem Friedhof, einem sehr schönen Friedhof, den ich noch gar nicht kannte, im Porz. In Leidenhausen gibt es einen wunderschönen Friedhof und da gibt es auch einen Friedwald. Und da gab es heute eine Beerdigung von einem kleinen Kind. Und ja, ich habe ja schon viele sterbende und auch tote Menschen gesehen, aber ein Kind anzuschauen, was am Anfang seines Lebens sozusagen dann schon wieder geht, das ist schon mal was ganz Besonderes. War heute echt sehr ergreifend und ja, wenn der Tod kommt und wir uns auf dem Friedhof versammeln, dann ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, vom Himmel zu erzählen. Also beim Beerdigen geht es eigentlich darum, dass man zusammen traurig ist, dass man zusammen Danke sagt, dass man sich zusammen erinnert. Und meine Aufgabe ist dann zu überlegen, was also gibt es in so einem traurigen Moment eigentlich auch etwas, woraus man Hoffnung schlagen kann. Und ich will jetzt nicht so viel von dieser Geschichte von heute erzählen, aber an diesem Fall von heute war total bewundernswert, wie die Menschen solidarisch waren. Also wie die Eltern dieses Kind angenommen haben und wie sie aber auch davon erzählt haben, wie das Kind, das kleine Kind in der Lage war, sozusagen sie selbst in ihren schweren Momenten zu trösten. Und ich habe da eine Geschichte erzählt aus dem Markus-Evangelium. Da kommt Jesus in das Haus von einem Synagogenvorsteher und da ist die Tochter verstorben und ein kleines Mädchen. Und dann geht Jesus hin und sagt zu dem Mädchen, steh auf. Und dann steht das Mädchen auf und geht umher. Also eine Auferstehungsgeschichte, wenn man so will. Und ich fand, diese Geschichte ist mir sofort eingefallen, als ich an die Familie denken musste. Und das ist für mich der Himmel. Also wenn es Menschen gelingt, aus einer todtraurigen, absolut sinnlosen, sinnfreien Situation, sich gegenseitig nicht hängen zu lassen. Also ich formuliere das mal so platt. Mhm. Also und das war in dem Fall halt keine Einbahnstraße. Das war das total Bezaubernde.
Ja.
Also dass sozusagen das auch das Kind vermochte, den Eltern die Wolken wegzuschieben. Und wenn man dann zusammen am Grab steht und mit anderen Menschen, dann habe ich halt gesagt, das ist das, was mir Hoffnung macht. Also wenn Menschen in solchen aussichtslosen Situationen glauben, hoffen und leben, dann kann auch ich glauben, hoffen und lieben. Und das, finde ich, ist Auferstehung. Jetzt bin ich sehr fromm geworden, aber Himmel ist für mich eben so eine ganz wichtige Chiffre. Also sozusagen in der Sinnlosigkeit und in der totalen Dunkelheit das Licht zu entdecken oder wenigstens das Fenster zu entdecken, wo man dunkle Wolken irgendwohin entlassen kann.
Während du so erzählst, denke ich, es ist ja auch ein unheimlich poetischer Gedanke. Ne? Man übergibt jemandem eigentlich der Erde, ja. Wir geben jemanden der Erde zurück, ja. Und sprechen aber davon, dass jemand in den Himmel kommt. Ja. Und das ist ja eigentlich echt reine Poesie. Ne? Also jemand wird der Erde übergeben und ist aber für uns dann eigentlich im Himmel. Der Himmel ist ja etwas, was überall ist, ja, was so über uns, was uns umfängt. Und ich dachte gerade, als du das erzählt hast, mein Gott, jetzt verstehe ich plötzlich auch viel besser, warum wir sagen, dass jemand in den Himmel kommt.
Ja, und das, das Tolle an Liturgie ist ja, das ist was, das ist um Ritus geht, um Worte, die für bestimmte Anlässe geschrieben sind und die auch eine lange Tradition haben und auch Bilder evozieren. Und eine meiner Lieblingsstellen bei der Beerdigungsliturgie, das ist die Stelle, wo ganz am Schluss, bevor es halt rausgeht, drehe ich mich dann immer um und sage dann in die Richtung des Verstorbenen, zum Paradies mögen Engel dich begleiten. Der Chor der Engel möge dich empfangen. So ähnlich geht das. Und das stelle ich mir, das ist ein unglaublich starkes Bild. Also wir hatten ja gerade im Vorgespräch, hast du von dem barocken Himmel gesprochen, der so bevölkert ist. Und wenn man so durch bayerische Kirchen geht und sich diesen Barock mal reinzieht, und das finde ich auch was unglaublich Tröstendes. Also sagen wir mal, so ein Bild zu beschreiben, dass man empfangen wird. Also dass man empfangen wird, dass man nicht ins Nichts geht, sondern dass man empfangen wird, willkommen geheißen wird. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Das finde ich, also das ist in dieser Stelle, die ich jetzt nur unvollständig zitiert habe, ist das total schön beschrieben.
Mich hat das immer unheimlich fasziniert. Ne? Ich habe ja mal Kunstgeschichte studiert und ich fand gerade so aus der Zeit des Barock, ne, also das ist ja so 16., 17., ja Ende des 16., 17. Jahrhundert. Und da gibt es ja interessanterweise so zwei Strömungen hier im westeuropäischen Raum. Das eine ist wirklich so dieser üppige spanische Barock ein spanischer Barock, würde ich sagen. Ne? Ich denke sofort an Ribera, ne? Der auch wirklich Himmel voller Engelchen, ja, also diese kleinen, pausbäckigen, nacktärschigen Englein gemalt hat und wirklich Myriaden davon, wie sie da in den Wolken sich hochschrauben in Grüppchen. Und auf der anderen Seite, in den nördlichen Niederlanden, ne, wo so der Calvinismus vorherrschte, da war es ja eher ja, ganz karg. Ne? Ich denke so an diese Vanitas-Stillleben auch, ne? Memento mori, Gedenke des Todes. Also man sah irgendwie von Insekten zerfressene Blumen oder man sah so vor sich hin faulende Zitronen oder Zitronenschalen, die sich irgendwie auch den Tisch runterrollten oder also diese ganzen Stillleben, ne, wo auch so die Achsen dann meinetwegen so gen Boden oder gen Himmel reichten und was eigentlich so eine einzige Erinnerung da, ne, Mensch, erinnere dich, du bist vergänglich, ja, sei nicht hofffertig.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben so dieser andere Barock, ne, wo es so himmelhoch jauchzend irgendwie in den Himmel ging. Die Themen waren eigentlich gar nicht mal so unähnlich.
Ja.
Kein Wunder, es gab ja auch viel, ne, Krieg, Leid, Tod.
Ja.
Auf der anderen Seite eine unglaubliche Üppigkeit, zumindest am Hofe. Mhm. Und diese Gegensätzlichkeit, die kann man da ganz gut sehen. Ne? Also und ich finde das wirklich faszinierend. Also es hat mich damals unglaublich fasziniert. Ich stand da immer vor und staunte, welche Weltsicht sich mir da so offenbarte.
Und das ist ja eine Perspektivensache. Also mit welcher Gestimmtheit oder mit welcher Perspektive du auf den Himmel guckst. Ja?
Ja.
Siehst du einerseits das, das Vergängliche. Das ist ja übrigens auch das Wichtigste bei Trauerfeiern. Die Leute denken immer, Trauerfeiern, da muss der Verstorbene geehrt werden. Und das ist ganz wichtig, dass man jeden Wunsch erfüllt, den er vielleicht mal irgendwo hingekritzelt hat. Ich glaube ja, Trauerfeiern Das ist am wichtigsten für die Leute, die zurückbleiben. Und da gibt es natürlich beide Perspektiven, genau wie du sagst. Es ist einmal die eigene Vergänglichkeit, die auf einmal als große Kränkung ins Bewusstsein wiederkommt. Aber auf der anderen Seite auch die Hoffnung, dass, also zumindest aus einer religiösen Grundierung oder so, dass, dass es schon so etwas gibt wie Vollendung. Also ich finde zum Beispiel, ich würde sagen, ich kann mir eine Welt nur zynisch vorstellen, die Achselzucken zulässt, dass ein kleines Kind stirbt. Und deswegen finde ich dieses andere Bild, diese andere Perspektive, also dass jemand sich darum kümmert, dass das vollendet wird. Also dass alles aus jemandem rausgekitzelt wird. So, ja.
Ja.
Das finde ich unglaublich wichtig. Und übrigens hier in der Krefelder Straße, in unserer anderen Kirche, St. Gertrud, das ist ja dieser Böhmen-Brutalismusbau, der, finde ich, hat ja beide Himmelsperspektiven auch in sich verschränkt. Also ich musste da heute Morgen witzigerweise noch dran denken, als wir vom Friedhof runtergingen, fing es an zu regnen und der Himmel verdüsterte sich und ich musste auf einmal an St. Gertrud denken, an diesen gefalteten Himmel, und dann dachte ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass dieser Himmel in dieser Kirche aussieht wie eine Gewitterfront. So, also düster, bedrohlich.
Ja.
Aber wenn jetzt die Sonne kommt und die Sonne höher steht und man einen schönen Tag erwischt mit einem schönen Sonnenstrahl, kann es auch sein, dass du dich in Gertrud wie eine Toskana fühlst, weil diese warmen Bilder, diese warmen Farben von diesen Bildern auf einmal das Ganze flirrend bunt machen. So. Und das finde ich, ja, so ist das halt das Leben. Ne? So ist halt das Leben. Es gibt diese Perspektive und jene. Und ich finde, es ist wichtig, beides oder alle Perspektiven zu betrachten. So.
Ja, es ist ja auch einfach spannend, weil wir ja gerade schon bei der Kunst waren, ne, wie Menschen sich eigentlich auch immer den Himmel vorgestellt haben. Ja, denn ich finde beispielsweise diesen Gedanken, natürlich ist er auch fremd. Ne? Ich meine, wir wissen inzwischen so viel über den Himmel. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man den Himmel jetzt mal so als Weltall sieht, ne, wissen wir einfach viel mehr über das Weltall inzwischen als meinetwegen über die Tiefsee. Ne? Das ist offensichtlich leichter, den Mars zu erforschen, als wirklich die Tiefsee zu erforschen. Das finde ich immer ein bisschen skurril. Und wenn man sich mal so anguckt, ne, früher hieß es ja das Firmament, ne, also wie so eine Kapsel, die Erde ist wie eine Kapsel, ja, dann außen herum ist so dieses Firmament, da war sie auch noch längst keine Kugel, ne, das war das Firmament, das war halt so drüber gestülpt, und Gott hängte dann die Himmelskörper daran. Und das ist, ich stelle mir das dann fast vor, ich habe sowas vor Augen wie so eine Puppenstube, ja, wo man stellte sich Gott ja damals auch irgendwie auch sehr, ja, alter weißer Mann, ne, vor, der dann hingeht und seine Erde schmückt, das Firmament schmückt und irgendwie dann die Himmelskörper da dran heftet. Es hat schon auch irgendwie halt was Liebreizendes,
ja,
finde ich.
Ja, weil ich finde, da ist so Wertschätzung, sich kümmern, umsorgt werden, so diese Bilder finde ich da wieder.
Ja.
Und es gibt ein Lied, das fällt mir gerade ein, wo du mich sofort zum Heulen bringst. Kann sein, dass ich es in irgendeiner Folge schon erzählt habe. Weißt du, wie viele Sternlein stehen?
Ach.
Als meine Schwiegermutter gestorben ist, haben wir das gesungen. Und ich musste Rotz und Wasser heulen. Ich musste immer Rotz und Wasser heulen, wenn ich dieses Lied höre, weil es genau dasselbe Bild ist. Das ist natürlich auch irgendwo ein kitschiges Bild vielleicht, wenn man sich selbst, seine eigene Existenz mit einem Stern vergleicht, ja, und dass Gott diesen Stern irgendwie zählt und alle anderen Sterne auch oder so. Aber trotzdem dieses Bild, dass kein Mensch so unwichtig ist, dass er vergessen wäre. Das ist für mich so wichtig, also für mein eigenes Seelenheil und für meine eigene Welterklärung. Dass ich das, und ich finde das in diesem Lied halt total schön gesungen oder gemalt. Ja.
Wir müssen es unbedingt verlinken in den Shownotes. Und ich merke auch, wie ein Wort schießt mir sofort durch den Kopf, wenn ich an dieses Lied denke, nämlich prangen.
Ja.
Die Sternlein, die am Himmel prangen.
Ja. Also, ist das nicht toll? Ein tolles Wort.
Mhm. Habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht. Also prangen. Damit werde ich heute auf jeden Fall hier aus dem Podcast rausgehen.
Ja, weil das die Prächtigkeit irgendwie, weiß ich auch nicht, von dir und mir irgendwie ins Wort bringt, unaufdringlich, aber trotzdem sehr, sehr stolz irgendwie. Und das mir tut das gut. Also mir tut dieses Bild total gut.
Ja, und ich meine, wir sind ja beide in Gegenden aufgewachsen, wo man ja auch den Sternenhimmel sehr präsent hatte. Ne? Also auf unserem Dorf damals, ich weiß noch, es gab irgendwann mal eine Umfrage, ob es denn eben auch Straßenlaternen geben soll. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in irgendeiner der Folgen auch erzählt, dass es da mit den Kühen, die dann im Bewegungsmelder standen bei meinen Eltern, ja, ne? Ich erzähle es vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal, aber es war halt so sehr düster. Es gab keine Straßenlaternen. Das heißt, wenn es dunkel war, dann war es bei uns im Sauerland dunkel. Und man sah einfach unfassbar viele Sterne.
Ja.
Und manchmal habe ich mich dann irgendwie aus dem Bett gestohlen und habe dann das Fenster nochmal aufgemacht und musste einfach in den Sternenhimmel gucken.
Ja, also da muss ich dir zustimmen. Ich bin ja nun auch ein Stadtmensch, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber es ist wirklich so, dass ich das unglaublich vermisse und das ist auch eines der Dinge, die mir an der Stadt total auf die Nerven gehen. Ich bin ja in Kürten groß geworden, haben wir auch schon häufiger erzählt, und genau so ist das. Also da abends rauszugehen, sich auf eine Wiese zu legen, in eine Wiese und in den Sternenhimmel zu gucken, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Und das Schöne ist ja auch, auf einmal rückt der Sternenhimmel oder überhaupt der Himmel, also der kommt so nah. Also er ist auf einmal gar nicht mehr so weit weg und nicht mehr so unendlich. Und man hat das Gefühl, dass sich das alles, dass man irgendwie, also man wird sich so gewiss irgendwie. Also dass man so, also weiß ich noch, dass man irgendwie dachte, naja, also alle Rätsel der Welt lösen sich irgendwann oder spielen jetzt gerade in diesem Augenblick keine Rolle mehr. Also auch so ein Gefühl von Geborgenheit. Und ich weiß, dass ich das als Kind und als Jugendlicher, auch wenn man mit seiner ersten, zweiten Liebe oder sowas unterwegs war, ja, das am Land, also gehst über die Wiese und guckst in den Himmel und so, das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich toll.
Es ist unglaublich toll. Ich finde das auch nach wie vor toll. Das ist so wirklich hier in Köln, haben wir eine unfassbare Lichtverschmutzung, ne? Und man kann wirklich froh sein, wenn man den großen Wagen vielleicht sieht. Also es gibt eine Handvoll Sterne, die man mal sieht. Aber ansonsten, und deswegen gehe ich auch beispielsweise so gern zelten, etwa in der Eifel. Ne? Die Eifel ist ja, wie nennt man das nochmal, Lichtpark oder so etwas. Auf jeden Fall gibt es eine Bezeichnung dafür, dass sehr, sehr, sehr dunkle, wenig lichtverschmutzte Regionen in der Welt bekommen, also eine bestimmte Bezeichnung, und die Eifel gehört dazu. Und es ist auch so, also wenn ich dann nachts mal raus muss, ne, also man, ne, muss ich dann irgendwie da seine Flipflops anziehen und zack, Reißverschluss auf, ne, auf die Wiese und irgendwo ins ferne Sanitärhäuslein stapfen. Und das ist auch ein Campingplatz, wo wir immer hinfahren, wo es nachts keine Beleuchtung gibt. Finde ich super. Ja, also man findet schon seinen Weg. Man kann natürlich auch eine Taschenlampe mitnehmen, aber das ist viel schöner ohne. Und es ist manchmal so etwas Überwältigendes. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Himmel, der stürzt geradezu auf mich herunter. Mir wird in dem Moment aber auch wirklich bewusst, mit was für einer rasanten Geschwindigkeit wir so durch dieses Weltall sausen und uns dabei auch noch drehen, ne? Weil irgendwie ist dieser Himmel ja auch unglaublich in Bewegung. Er hat was sehr Beruhigendes, aber auch was sehr Stürzendes. Ne? Also dadurch, dass er plötzlich so hell ist und so viele Lichtpünktchen, wie auch immer, ne? Sterne, Planeten, wie auch immer, ne? Alles Mögliche, was da oben so rumsaust, natürlich auch mal Flugzeuge oder sowas. Es ist überwältigend. Also ich finde es immer fast schockierend, was auch mit daran liegt. Ich setze ja dann meine Brille auf und in dem Moment wird dann plötzlich alles scharf, ne? Und in dem Moment stürzt alles runter. Ja. Wow.
Kannst du dich denn noch an den Hallischen Kometen erinnern?
Ja.
Das war doch auch in unserer Jugend, war das doch irgendwie das ein Wahnsinnseignis, oder?
Ja. Das war irgendwann in den 80ern kann das anfangen.
Ich glaube 80er war
Anfang
das.
Anfang 80er oder so, ne? Stimmt.
Also ne, da haben wir doch auch draußen irgendwie dem Tag oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange, man konnte den, glaube ich, relativ lange sehen irgendwo, aber es gab dann auch so eine ganz begrenzte Zeit, wo man ihn wirklich richtig großartig, unglaublich sehen konnte. Ne?
Irre, echt abgefahren sowas. Ja. Ja, der Sternenhimmel auf jeden Fall, aber der Himmel bei Tage natürlich auch. Also ich finde, es gibt kaum etwas Luxuriöseres, als in der Wiese zu liegen und einfach nur in den Himmel zu gucken.
Ja.
den Wolken hinterher, wenn es Wolken gibt, sich ne, anzugucken, was weiß ich, sich zu überlegen, welche Figuren könnten diese Wolken jetzt bilden, was ist da oben los. Hier im Agnesviertel übrigens ist momentan wieder viel los. Und das finde ich so schön. Das hat sich irgendwie, in diesem Jahr ging das wirklich wie so eine Welle durchs Internet. Mauersegler. Mhm. Und auch hier in der Agnesviertelgruppe und so. Ne? Ich habe sie gesehen, sie sind wieder da. Und man hört das Zirpen wieder und der Himmel ist belebt. Tagsüber Mauersegler und abends die Fledermäuse. Ja. Echt schön. Mhm. Ja. Der Himmel über Köln. Du hattest noch was erzählt von einem Film, den du sehr liebst.
Genau, also der Himmel über Berlin ist mir eingefallen, als ich über das Thema heute nachgedacht habe. Das ist ein Film von Wim Wenders, kurz vor dem Mauerfall gedreht. Und der erzählt die Geschichte von zwei Engeln, die auf die Erde kommen und sich verlieben. Und weil sie sich verlieben, müssen sie Menschengestalt wieder annehmen und verlieren ihre Engelsprivilegien, auch ihre Unsterblichkeit. Und ich fand diesen Film damals in einer für mich noch nie gesehenen Art und Weise, wie er erzählt war. Also mit unvorstellbar langsamen Kamerafahrten in einem berührenden Schwarz-Weiß, dieses geteilte Berlin noch, ja, mit dieser Berliner Mauer, völlig unwirtliche Gegend. Aber Kamerafahrten, wo ich dachte, da fliegt ein Auge über die Stadt. Also ich meine, heute lacht man darüber mit diesen ganzen Drohnen und so. Aber mich hat das damals überwältigt und vor allen Dingen eine Kamerafahrt, an die ich mich erinnern kann, die halt über die Mauer, also über diese Grenze hinweg irgendwie konstruiert war. Und ich zum ersten Mal irgendwie das Medium Film auch entdeckt habe als ein grenzenloses Medium. So. Und dieses grenzenlose Medium erzählt die Geschichte von einer Grenze, ja, zwischen Himmel und Erde und auch der Himmel als Sehnsuchtsort und auch der Himmel, und das gefällt mir natürlich auch sehr, als ein belebter Ort, das hatten wir ja gerade schon, mit Engeln, Figuren, denen die Welt nicht egal ist. Ja, also die sozusagen die Welt beobachten, die Menschen beobachten, so werden diese zwei Engel ja erstmal beschrieben, und die sich daran erfreuen. Also die irgendwie mitleiden. Und es gibt da ganz berührende Szenen, wo sie sich dann hinter Menschen stellen und die Menschen umarmen. Und die Menschen merken das natürlich nicht. Also dieses Zueinander von diesem Himmel als ein Ort, der sich kümmert, und dieser wuseligen, verletzten Erde mit dieser Gewalt und mit diesen Kümmernissen, das hat mich damals unglaublich bewegt. Und ich hatte irgendwie noch nicht viel von Wim Wenders gehört und habe mir dann irgendwie alle Filme angeguckt, die es irgendwie damals gab. Und also für mich ist das ist für mich ein Meilenstein. Ich habe später auch jemanden kennengelernt, der hat über diesen Film promoviert. Da haben wir auch viele Gespräche geführt, ja. Ja. Himmel über Berlin. Also wer den nicht kennt.
Ich muss ihn, glaube ich, nochmal sehen.
Ja.
Ja. Himmlisch schön, also der Himmel ist der zieht sich ja auch so durch, ne? So durch die ganze Sprache. Ich finde das wirklich ganz spannend, welche Assoziationen man eigentlich so hat mit dem Himmel. Was weiß ich, Himmel sei Dank oder auch das Blaue vom Himmel herunterlügen, aus allen Himmeln fallen, aber es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, jemandem dem Himmel auf Erden versprechen.
Ja.
Ne, oder auch wie im siebten Himmel. Und über den siebten Himmel kam ich übrigens auch nochmal zu einer anderen Himmelsvorstellung. Es gibt ja dieses wunderbare Grimmsche Wörterbuch im Internet. Mhm. Da kann man, ne, die Grimms, die haben ja nicht nur Märchen gesammelt, ja. Die haben ja eben auch Wörter gesammelt und haben ein großes Wörterbuch herausgegeben. Und das ist ganz schön, da mal ab und zu reinzugucken. Und da wird nämlich auch der siebte Himmel ein bisschen beschrieben, ne? Weil auch die mehreren Himmel aus dem jüdischen Glauben kommen. Und das finde ich wirklich auch, es gibt ja auch im Jüdischen sieben Himmel und der Herrgott, der lebt halt im siebten Himmel und deswegen ist man dann im siebten Himmel, wenn man sich gut fühlt.
Das wusste ich noch gar nicht.
Verrückt, ne? Habe ich erst erfahren, als ich dann dieses Grimmsche Wörterbuch mal reinguckte. Und es gibt aber auch noch, im Altgriechischen gibt es sogar neun Himmel. Mhm. Also echt irre. Und das, Das finde ich auch wirklich toll. Ich lese das hier gerade. Sie selber wandelt in des Himmels Chören. Also es gibt auch verschiedene Textzitate, die haben auch so aus verschiedenen, ne? Also wir verlinken das. Das ist wirklich toll. Müsst ihr unbedingt mal reingucken, wenn ihr es noch nicht kennt, weil sie auch so verschiedenen zeitgenössischen und antiken Schriften haben sie dazu Zitate gesammelt, sodass man eben auch so sieht, in welchem Kontext wird dieses Wort eigentlich auch benutzt. Das finde ich sehr schön. Ja. Aber ich musste ja sofort, als du mir das erzähltest, und vielleicht ist das nochmal so eine ganz schöne Anbindung zu dem, wie wir heute angefangen haben, als du gesagt hast, du möchtest über den Himmel sprechen,
ja.
Da dachte ich sofort an Christoph Schlingensief.
Ja, Wahnsinn.
Wir
haben beide ein Buch gelesen und du wirst davon erzählen.
Ja, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ne? Das war im Grunde so das Tagebuch seiner Krebserkrankung, wo er einfach in vielen Gedanken, und eigentlich ist es wie ein Blog, finde ich. Es ist weniger wie ein Buch, sondern wie ein Blog, weil er ganz unumwunden so erzählt aus sich heraus. Ne? Das ist eigentlich fast gesprochene Sprache, wie er schreibt und dem so nachgeht, was er eigentlich am Leben schätzt, bevor er Angst hat, was ihm Angst einjagt.
Ja.
Und die fand ich ja auch sehr, nebenbei hatte er einfach großen Humor, ne? Dass er ja immer mal behauptet hat, er hätte sich in Bayreuth den Krebs geholt.
Ja, genau.
Muss immer noch drüber lachen. Es ist einfach auch ein schmerzerfülltes Lachen, denn ich glaube, uns wird auch beiden bewusst, wie sehr er fehlt. Also mit seiner großen Humanität, mit seiner Warmherzigkeit und das Gute gegen den Strich gebürstet sein.
Ja, und ich habe das Buch damals verschlungen und es ist gut, dass du nochmal drauf kommst. Ich weiß auch genau, wo es bei mir liegt im Arbeitszimmer. Ich weiß, dass ich sehr durchgearbeitet habe, da sind viele Anmerkungen und Striche drin. Und ich weiß, dass ich sehr über diesen Titel nachgedacht habe, weil da ja auch eine Wertschätzung des Lebens ausgedrückt wird.
Mhm.
Also so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Das
treibt mir aber auch immer die Tränen in die Augen, ne? Denn er sagt es ja im Bewusstsein, des drohenden Verlustes dieses Lebens.
Ja.
Und das ist so etwas, oh Mann, ne? Also da kommen mir einfach sofort die Tränen, weil in dem Satz ist einfach dann alles ausgedrückt.
Genau.
Es ist einfach alles ausgedrückt.
Es ist alles ausgedrückt, die Schönheit des Lebens, und es ist auch ausgedrückt, diese Kränkung der Endlichkeit, und dass das alles irgendwie zusammenhängt und schrecklich ist und letzten Endes auch keinen Sinn macht. Ja.
Naja. Irgendwie schon. Wir versuchen es ja einfach immer mit Sinn zu erfüllen.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht passt in dem Moment, ich dachte schon gerade, ich hatte nämlich so ein wunderschönes Zitat von Khalil Gibran gefunden. Und vielleicht ist das ein schöner Abschluss für heute.
Ich will noch die Geschichte vom Himmelreich erzählen.
Ja, das Himmelreich, genau. Dann bewahren wir uns das noch auf.
Ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch.
Ach so,
wir müssen heute pünktlicher Schluss machen als sonst, weil ich muss hier ganz schnell gleich die Treppe runterlaufen. Aber ich will auf jeden Fall noch die Himmelreichgeschichte erzählen. Wir sind noch erst bei 27, also ein bisschen Zeit haben wir.
Ja, dann haben wir noch Zeit fürs Himmelreich, unbedingt. Erzähl mal vom Himmelreich.
Ja, ich weiß nicht, wer von euch Hörerinnen und Hörern noch die Lebensmittelkette Himmelreich kennt. Man findet im Internet fast gar nichts mehr. Ich war meiner Erinnerung nach sogar eine Kölner Lebensmittelfirma, ist bestimmt irgendwann von Spar, Rewe oder sonst eben aufgekauft worden. Auf jeden Fall in den 80er Jahren gab es sie noch, und eine entfernte Verwandte von uns, also eine Cousine meines Vaters, führte im westfälischen Sommersell, das ist ja auch ein klasse Name, Sommersell, einen Himmelreich Tante Emma Laden. Und über der Tür stand wirklich Himmelreich. Ihr müsst mal das Logo googeln, das findet man im Internet noch, also Himmelreich. Und mein Vater ist 2-3 Mal im Jahr mit seiner Mutter dann in die alte Heimat gefahren und die haben dann alle möglichen Leute besucht. Und manchmal durften wir mitfahren, manchmal aber auch nicht. Und auf jeden Fall, obligatorisch war der Besuch im Himmelreich.
Oh mein
Gott.
Und
mein Vater ist dann ins Himmelreich gegangen, hat dann eingekauft. Und ich weiß das noch wie heute, eine Spezialität da war irgendeine ganz besondere Wurst, Sülze. Und die gab es nur da. Und wenn mein Vater zurückkam, hatte er so eine volle Einkaufstasche und da war noch diese Sülze drin. Und ich werde das nie vergessen, ja, also der Besuch im Himmelreich. Und mein Vater kommt zurück mit diesen guten Gaben Und ich denke immer, was für eine geniale Idee, ein Lebensmittelgeschäft Himmelreich zu nennen, weil das ist ja sowas wie das, wie der Gruß aus der Küche, ja. Also, dass du sozusagen an denen noch mal satt essen kannst, was dich dann irgendwann mal erwartet. Und vielleicht ist mir deswegen auch dieser Gedanke, dieses Bild vom Himmel so nah. Ja.
Ich bin echt entzückt. Ich kannte sie nämlich nicht. Und ich denke gerade, wir müssen auf die Suche gehen nach der Geschichte, ob das jetzt vielleicht der Namensgeber so hieß, ne?
Ja.
Oder ob es wirklich jemand war, der so clever war, das ganze Himmelreich zu nennen. Irgendwie vermute ich, dass es einfach der Name war. Und dass es manchmal, ne, also ich finde so Zufälle,
ja,
oder so Fügungen erzählen immer noch die schönsten Geschichten. Also wenn es so ein Kalkül gewesen wäre, wäre es eigentlich nur halb so schön.
Ja.
Mein Gott, Himmelreich. Das, ich finde immer, das erfordert eigentlich eine Serie, ein Buch,
ja,
ich weiß nicht, die Geschichte des Lebensmittelmarktes des Tante-Emma-Ladens Himmelreich.
Ja, wir können ja mal bis zur nächsten Folge ein bisschen, ja, recherchieren und, ja, dann erzählen wir am Anfang der nächsten Folge, worum auch immer es gehen wird, versuchen wir die Geschichte vom Himmelreich mal kurz zu erzählen.
Oh Gott, das klingt alleine schon so schön.
Ja.
So, und ich werde jetzt nicht das Zitat von Kalli Gebran lesen, weil…
Warum nicht?
Weil
doch.
Der Zeitpunkt ist jetzt verpasst. Ich habe ein viel Schöneres,
so,
was uns versöhnlicher und tröstlicher eigentlich jetzt so in den frühen Abend gehen lässt. Denn Kalli Gebran, da geht es auch um Lehre und wie auch immer. Ne? Ich finde, das ist jetzt kein gutes Gefühl, mit dem man rauskommt, aber es knüpfte so ein bisschen an, ne? Und dieses, dem Leben etwas Sinnhaftes zu geben. Aber sehr schön, Salvatore Quasimodo. Er ist nicht verwandt, glaube ich, mit dem Quasimodo, ne, aus dem Glöckner von Notre Dame. Aber hat was sehr Schönes geschrieben. Das ist wie so eine kleine Haiku. Wohlgeruch des Himmels auf den Gräsern. Früher Abendregen.
Ich stimme zu.
Und der Wohlgeruch des Himmels, an den musste ich nämlich auch denken, denn, ja, es hat gestern herrlich geregnet. Und,
ja,
der ganze Tag roch himmlisch.
Hm.
Und ihr wisst ja, wenn ihr die Folge über den Regen verfolgt habt, dann wisst ihr auch, wie dieser Wohlgeruch des Himmels überhaupt entsteht. Und das verraten wir jetzt nicht, da müsst ihr halt nochmal hören.
Da müsst ihr nochmal hören, ja, genau. Wenn ihr eine Himmelsgeschichte habt, von eurem Himmel erzählen wollt, dann könnt ihr das tun. Und die Wiebke kennt alle unsere Adressen, die lauten nämlich wie folgt.
Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrifft@web.de. Wir freuen uns über Nachrichten und eure Tweets an @agnestrifft. Wir haben eine Facebook-Seite, Agnes trifft, der Fedels-Podcast im Kölner Norden. Da könnt ihr uns auch Nachrichten oder Kommentare hinterlassen. Peter Otten, Wiebke Ladwig, wir sind auch so in Social Media viel unterwegs. Auch da könnt ihr uns etwas schreiben. Teilt gerne eure Geschichten vom Himmel mit uns. Und ja,
wir wünschen euch eine gute himmlische Zeit und sagen bis bald.
Bis bald. Mach's gut. Das war meine Freude.
Mir auch. Tschüss.
Tschüss.